Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Wer verliert, fliegt und wer gewinnt, wird Meister. Das war meine gar nicht so flache These in unserer Klassiko-Vorschau mit Uli Hebel. Hallo, ich bin der Nils von Tiki-Taka und jetzt bin ich sehr gespannt, was der Alex Troika so sagt.
Hallo.
Hallo. Oh, das tut mir ja fast schon leid. Kleines Mäuschen.
Ein kleinlautes, niedergeschlagenes Hallo zur Begrüßung. Servus, Nils.
Dann tust du mir
ja schon. Wer verliert, fliegt, das ist ja von Quatsch, das war doch kein K.O.-Pokalspiel. Hallo, ein Punkt Unterschied, ja. Klar, nur noch Platz 3 der FC Barcelona, aber ist ja noch alles drin. Ja, ist ja noch alles drin.
Es ist ja alles auch ein bisschen natürlich hier mal ein bisschen was Plakatives raushauen, wo ich vielleicht denke, das könnte dich ein bisschen aus der Reserve locken. Aber du scheinst doch ein bisschen betrübter zu sein, als ich das vielleicht gedacht habe.
Also, nee, bin ich nicht.
Wir hatten einen actionreichen Klassiko, wo es ziemlich viel zu bereden gibt. Ich schätze, das wird einen großen Teil in unserer 81. Folge ausmachen. Jetzt die Klassiko-Vorschau mit dem Uli war unsere 80. Folge. Oh, kleines Jubiläum. Wir reden natürlich auch generell ein bisschen, was so in der Liga passiert ist. Abstiegskampf ist spannend. Und es ist Sonntagabend. Wir nehmen parallel zum eigentlichen Partidazo des Spieltags auf. Und da ist schon einiges passiert. Zwischen Betis und Atletico ist gerade Halbzeit, Alex.
Ja, 1-1 steht zur Halbzeit. Atletico durch Carrasco oder wie ihn Simeone nennt, Caraco, ist er in Führung gegangen mit argentinischem Zungenschlag. Da wird das S gern mal verschluckt. Schöner Ausgleich von Christian Tejo, dem Ex-Barca-Boy. Schöne Direktabnahme, schönes Türchen. Ja. Also da ist einiges drin in dem Spiel.
Auf beiden Seiten noch, ging gut hin und her.
Und ich glaube, wir drücken beide den Verdi Blancos ein bisschen die Daumen, ne?
Ja, mein Tipp war ja sogar ein 1-1, wie es aktuell steht. Du hattest auf 2-1 Atletico-Sieg getippt. Mit einem Punkt wäre Atletico natürlich wieder Tabellenführer, so wie jetzt in diesem Moment. Aber Betis ist ja eine der besten Mannschaften in der Rückrunde, generell in diesem Kalenderjahr. Manuel Pellegrini hat die Abwehr gut hinbekommen. Aber heute ist mein Freund Marc Bartra zurück. Erstes Spiel seit Mitte Dezember und direkt gab es früh das Gegentor. War er jetzt nicht super beteiligt, aber schon irgendwie bezeichnend. Wir werden das natürlich weiter für euch verfolgen. Aktuell ist Halbzeitpause und wir fangen natürlich erst ein bisschen mit dem Klassiko an, aber erstmal noch ein großes Danke, denn irgendwie haben wir 6 neue Patreons bekommen.
Oh, schön. Das ist cool.
Was heißt irgendwie? Es kommen natürlich immer einige dazu.
irgendwie haben die sich reingeschlichen, obwohl wir nichts mit denen zu tun haben wollten. Nein, natürlich nicht. Nee, schöne Sache. Ein herzliches Hallo und willkommen auch von uns in unserer kleinen Community. Wie sind wir jetzt bei
71.
Die 70 geknackt. Nice. Wer ist neu dabei? Sinan ist, glaube ich, neu dabei.
Der ist ein Real Madrid-Fan aus der Schweiz. Dann Cedric ist dabei. Der ist Barca-Fan, hat er geschrieben. Bei Christian, Fabian, Simon und Michael weiß ich es noch nicht. Oder hast du da was mitbekommen? Aber das kriegen wir auch noch raus.
Kriegen wir noch
raus. Für unsere kleine Klassiko-Tiki-Taka-Wertung. Der Cedric war vorbildlich, hat sich auch gleich eingebracht mit einer Frage. Robin hat uns auch geschrieben, unser Ray Niklas hat uns wieder was geschrieben und auch der Archie, nicht der Archie, sondern Archie hat uns eine Frage geschrieben. Also da ist auch viel für den Alex dabei, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Fangen wir doch mal generell erstmal an. Der Klassiko hat doch eigentlich Spaß gemacht. Eine geile erste Hälfte von Real Madrid, da ging dann in der zweiten Hälfte ein bisschen die Puste aus, vielleicht waren sie auch ein bisschen zu, Hauptsache irgendwie den Spielstand halten und das wird schon irgendwie reichen und ja, dann haben sie doch ganz schön gewackelt. Für starker Regen, auch nochmal, Barca sich aufgebäumt, so ist die Mannschaft ist ja doch am Leben, das hat man schon gegen Valladolid gesehen, später 1-0-Sieg. Aber es sollte nicht sein, am Ende nur 2-1, auch weil es dann nochmal einen Lattenkracher gab, aber ja, für mich bleibt geiles Spiel und hat nicht unbedingt verdient, dass es da auch noch so andere verschiedene Themen gibt, aber reden wir erstmal generell über das Spiel.
Reden wir über das Spiel, für mich ein verdienter Sieg von Real, ich habe es auch getwittert, ich bleibe auch dabei, natürlich, ich glaube, du hattest das sogar geschrieben, oder? Da weiß ich gar nicht, wer es war, dass am Ende das natürlich das Bild so ein bisschen verzerrt, weil der letzte Eindruck ja immer der bleibende ist und dann hast du dann quasi ja mehr oder weniger drückendes Barca für die letzten, keine Ahnung, 15 Minuten plus dann diese Lattenkracher. Das bleibt einem im Hinterkopf natürlich, aber ich glaube, über die 90 Minuten war Real für mich einfach die bessere Mannschaft zumindest, aber die Mannschaft, die es besser gemacht hat. Also in der ersten Halbzeit war Barca sehr, sehr schwach. Real hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Du hast vor allem gesehen, wie sie vor Selbstvertrauen strotzen. Es war genau dieses 3-1 gegen Liverpool. Davor hatte ich auch vorab ein bisschen Bammel, weil man kennt halt Real, das ist so ein Selbstvertrauen-Boost und du hast gesehen, wie sie den sofort nutzen und ja, das frühe Tor hat ihnen dann natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Ja. Dementsprechend waren sie in der ersten Hälfte klar besser, sind auch zu Recht mit 2-0 in die Pause und Barca war einfach nicht gut, nicht griffig. Klar, in der zweiten Hälfte hinten raus haben sie dann alles versucht, aber auch so die ersten 15, 20 Minuten nach der Pause, da kann ja Barca auch ein, zwei Tore kassieren. Von daher für mich unterm Strich sehr, sehr unterhaltsamer Klassiker und natürlich kontrovers, spannend, verrückte Szenen, es ging hoch und runter, Torschüsse, Torchancen, Pfostenschüsse, alles dabei. Ja. Schöner Klassiker, aber unterm Strich, glaube ich, ein verdienter Sieg für Real.
Ja, und ich glaube, man kann auch sagen, dass Zidane das speziell in der ersten Hälfte auch ein bisschen Koeman ausgecoacht hat. Das war bei Barca oft Standfußball. Ich habe mir ein bisschen noch die Highlights oder die Zusammenfassung nochmal angeschaut. Da hat man oft einfach gesehen, Ball wird hin und her gereicht, aber irgendwie hat man keine Lücke gefunden und irgendwann geht dann doch ein Kroos drauf oder auch ein Vinicius dazwischen, stibitzt den Ball irgendwie dann, direkt schnelles Umschalten, geiler Pass von Modric in den Lauf. Und da gab es so einige Szenen, wo auch Real auch höher hätte führen können zur Halbzeit, ja noch dann auch dieser Pfostenkracher von Valverde, also das war schon beeindruckend, die Art und Weise, weil da auch Real mehr im Spiel drin war, ein bisschen galliger war, einfach sicherer. Das hat mich schon beeindruckt und wie du sagst, dieser Topspielmodus nach Liverpool gibt natürlich nochmal mehr Aufwind, Rückenwind und jetzt generell 13 Spiele ungeschlagen, dass diese Phasen liebt Real Madrid ja auch. Also man hat da, glaube ich, keine Angst, dass es jetzt wieder gegen Liverpool geht, auch wenn es aus Personalsicht ein bisschen eng wird, aber das wollen die Spieler ja. Die wollen jetzt nicht gegen Getafe oder irgendwie Levante spielen, sondern die wollen den Klassiker und dann wieder Liverpool, um da einfach immer die Konzentration auf 100% zu haben, alles innerhalb kurzer Zeit. Das sagt sich jetzt so einfach natürlich als Außenstehender, aber das ist schon irgendwo typisch Real Madrid und das hatte ich auch getweetet. Real Madrid in Topspielen, richtig gut in dieser Saison, mal wieder. Und ja, auf der anderen Seite, Barca hat da mal wieder eigentlich vergeigt ein Topspiel, auch wenn das in der Copa die Remontada gegen Sevilla gab, aber es war dann doch irgendwo die Ausnahme.
Es war die Ausnahme. Ich habe auch einen Tweet von irgendjemandem gelesen, der es aufgezählt hat. Sie haben das Hinspiel gegen Real verloren zu Hause im Camp Nou. Sie haben bei Atletico verloren. Sie haben in der Champions League zu Hause das Entscheidungsspiel gegen Juventus verloren. Sie haben die Supercopa im Finale gegen den Athletic Club aus Bilbao verloren.
Das Hinspiel, das war auch so ein glückliches Unentschieden.
Hinspiel war ein 1-1. Rückspiel haben sie dann gewonnen, Rückspiel in La Liga, in der Rückrunde. Aber in der Copa haben sie auch das Hinspiel verloren. Also einige große Spiele, die sie einfach verloren haben. In Turin bei Juventus haben sie gewonnen, da haben sie auch sehr, sehr gut gespielt. Also natürlich haben sie nicht alles verloren, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen auffällig, dass sie ja in den Big Games nicht die besten Resultate eingefahren haben. Also da hat ihnen einfach immer ein bisschen was gefehlt. Hauptsächlich ja der Zugriff in der Abwehr aus meiner Sicht, denn das war eklatant am Samstagabend. Das war wirklich, ja, für mich 60 Minuten lang schlicht und ergreifend nicht gut genug gegen den Ball. Und das geht im Mittelfeld ja schon los. Ich fand sie im Mittelfeld schon sehr, sehr desorganisiert. De Jong hat keinen Zugriff gefunden. Ich war froh, dass er im Mittelfeld gespielt hat. Ich habe es davor auch gesagt. Ich habe auch am Samstag nochmal mit Uli Hebel telefoniert. Da habe ich genau.
Samstag auch nochmal.
Ja, da habe ich tatsächlich genau darüber gesprochen, dass die eine Komponente mit so einem Fragezeichen ist: A, wird Piqué fit und B, dann. De Jong A im Mittelfeld oder B wieder in der Abwehr und ich habe gesagt, ich habe ihn lieber im Mittelfeld. Ja, Koeman hat es gemacht, aber es hat nicht gefruchtet. Also De Jong war für mich nicht so präsent wie sonst. Pedri wurde überlaufen, da hast du halt auch gemerkt, ne? So ein Klassiko ist halt schon eine andere Kragenweite für den 18-Jährigen im ersten La Liga-Jahr.
Ist dann auch wieder Erfahrung, was man vielleicht auch bei dem Sergiño Dest angemerkt hat. Aber ein anderer Erfahrener, den hat man fast gar nicht gesehen. So Sergio Busquets wurde da auch ganz gut isoliert. Ja. Wenn Barca mal ins Tempo kam, auch mal Alba außen durchgebrochen ist, auch Messi hatte dann mal so im Strafraum mal an Lucas Vázquez vorbei, dann diese Flanke, wo Dembélé nicht dran kam, da wurde das dann schon mal gefährlich. Mhm. Aber so in der Grundordnung, wenn Barca so sein normales Kurzpassspiel auffährt, gab es da eigentlich kein Vorbeikommen. Nur eben, wenn Real dann doch mal irgendwie einer rausgebrochen ist. ist. Aber das ist dann einfach auch zu selten passiert. Und wie du sagst, so 60 Minuten war Real besser und dann die letzten 20, 30 Minuten war der Barca besser. So geht natürlich auch der Sieg in meinen Augen in Ordnung. Ich würde gleich mal eine Frage von unserem neuen Patreon Cedric reinwerfen. Der hatte jetzt auch nochmal gefragt, was ich angesprochen hatte. Koeman hat Barca definitiv stabilisiert. Das haben ihm, glaube ich, auch nicht so viele zugetraut. Wurde aber in der ersten Halbzeit ausgecoacht und in Topspielen sieht es nicht so prickelnd aus unter Koeman. Jetzt die Frage: Glaubst du, er bleibt auf lange Sicht? Ist er der ideale Mann, um da jetzt auch die junge Mannschaft mit Dest, mit Pedri, Fati da auf 3, 4, 5 Jahre zu leiten?
Also es sind ja zwei Fragen in einem. Glaubst du, er bleibt? Ja. Wenn sie jetzt nicht irgendwie die nächsten 9 Spiele oder was fast alle verlieren, werden sie mit ihm, ja, verlängern müssen sie gar nicht. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag, also dann wird ihm das Vertrauen ausgesprochen und dann hat er sich Stand jetzt auch verdient, dass er weitermachen darf. Ich glaube, ein erneuter Umbruch quasi nach einer Saison, nachdem du den Umbruch schon eingeleitet hast, wäre ja auch irgendwie ein bisschen fatal. Also du brauchst ja auch Kontinuität, wenn du eine Mannschaft entwickeln willst. Und es ist eine Mannschaft, die sich entwickelt und die in der Entwicklung steckt. Das hat man ja wieder gesehen nochmal. Ne? Pedri Jung, Dest Jung, das sind ja einige Namen zu nennen. Das ist auch Koemans Werk, dass er eben Pedri vertraut. Elijic natürlich auch wieder eine tolle 15 Minuten oder wie viel er gespielt hat, gezeigt. Er hat ja beinahe einen Ausgleich gemacht. Auch das ist ja Koemans Verdienst, dass er auf diesen Youngster setzt. Und Pjanic spielt schon zum Beispiel gar keine Rolle mehr. Ne? Er hätte einen sehr, sehr internationalen, erfahrenen Mann und er setzt aber auf den 18-Jährigen mit 10 Profispielen. Also ja, auch das ist ja etwas, was sich Barcelona-Fans seit Jahren wünschen. Wirklich, Valverde wurde dafür jahrelang kritisiert. Die Ergebnisse stimmten bei Valverde. Der Fußball nicht immer, aber vor allem der Umgang mit der Jugend stimmte aus meiner Sicht überhaupt nicht und aus der Sicht von sehr, sehr vielen Barca-Fans auch nicht. Und jetzt hast du quasi endlich einen Trainer, der genau das macht, was du dir wünschst, nämlich der Jugend eine Chance geben, sie nach Leistung aufzustellen, sie ins kalte Wasser zu werfen, ihnen zu vertrauen. Dementsprechend, er leitet den Umbruch ein oder hat ihn eingeleitet und es wäre ja nur fair oder nur konsequent, ihn dann das zweite Jahr auch die Chance zu geben. Ich glaube, das wird passieren. Aber jetzt zum zweiten Teil der Frage, ob er jetzt wirklich der richtige Mann auf Dauer ist, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt der perfekte Coach ist für Barca oder so der allerbeste von seinen All-Around-Skills her, also In-Game-Coaching, Taktik, Mannschaftsbesprechung, da gehören ja so viele Facetten dazu und verschiedene Kategorien. Ob er jetzt in allem der perfekte Trainer ist, weiß ich nicht. Sei mal dahingestellt oder angezweifelt.
Da könnte ja auch noch dann politische Themen hinzukommen in Zukunft, wenn irgendwie Xavi mal soweit ist und sagt, wäre jetzt bereit, dann könnte das vielleicht dann auch mal ganz schnell gehen. Aber das ist natürlich absolute Zukunftsmalerei. Ich weiß nicht, wollen wir mal direkt zu den Aufregern gehen oder wie würdest du vorschlagen?
Ich würde noch kurz ein bisschen über die Taktik sprechen, weil ich das ziemlich spannend finde, dass er aufs 3-5-2 gesetzt hat, Griezmann rausgenommen hat. In den letzten Wochen war es ja immer das 3-4-3 mit Griezmann hängend links und jetzt und hinten De Jong. Und was er gemacht hat, ist eben, er wollte einen richtigen Innenverteidiger in Araujo, der eben stark ist, kräftig ist, ne, verteidigen kann und hat De Jong ins Mittelfeld, damit De Jong seine Box-to-Box-Rolle spielen kann. Und es hat ja überhaupt nicht geklappt. Also sowohl Araujo war ziemlich wackelig unterwegs, auch da übrigens Klassiko-Debüt, ne? Das vergisst man auch immer leicht, der hat halt auch erst seine 30 Pflichtspiele überhaupt in der ersten Liga. Also auch da sehr, sehr grün hinter den Ohren, wie eben Dest auch und wie Pedri auch. Also du hast halt gleich drei Youngster, ne, die auch ein bisschen, für dieses Spiel vielleicht auch ein bisschen zu früh kommt, muss man auch sagen, in der Entwicklung her. Aber eben De Jong ins Mittelfeld gezogen, ich fand das gut, aber es hat einfach nicht geklappt, da war ich überrascht. Also De Jong hat mir nicht so gefallen. Er wollte das Mittelfeld verdichten, auch das finde ich einen guten Schachzug gegen Real, ne? Gegen Kroos, Modric, Casemiro, diese ballsicheren Abgezockten, aber es hat nicht geklappt. Also sie waren ja trotzdem gegen den Ball, Barca, schon im Mittelfeld, sehr, sehr löchrig und kamen nicht hinterher. Die Transition Defense, also die Konterabsicherung, war überhaupt nicht gut, trotz eben Verdichtung des Mittelfelds. Das fand ich schon auch sehr, sehr auffällig.
Ja, und zeigt mal wieder, dass Reals Mittelfeld dann vielleicht doch noch zu den Weltbesten gehört. Wir hatten ja auf Real total vor dem Spiel unseren Startelf-Vergleich und da gab es natürlich auch ein bisschen Feedback aus ich sag mal in Anführungszeichen, deinem Lager, wo auch viele gesagt haben, was, Kroos besser als De Jong und Modric besser als Pedri, ja, nein. Ja,
diese plakativen Vergleiche immer, ne? Ich bin da jetzt nicht so der
Fan von. Es ist natürlich super schwierig zu vergleichen, ja, weil der eine sein Debütsaison hat, gar keine Frage, aber das hat der Klassiko dann eben auch gezeigt, dass die einen da noch ballsicherer sind und auch griffiger im Pressing sind, dass da auch eben, ja, Real Madrid hat das Mittelfeld dominiert und das war dann auch irgendwo der Schlüssel zum Sieg. Und wenn man dann noch so einen schnellen, gierigen Vinicius vorne hat, dem vielleicht nicht alles gelungen ist, aber der trotzdem wichtige Angriffe eingeleitet hat, dann auch den Freistoß zum 2-0 rausgeholt hat, wenn man den schicken kann, das ist schon ein Win-Win. Und ja, Barças 3-5-2 hat dann Zidane mit einer zweiten Viererkette so gesehen entgegengekommen, dass dann auch ein Fede Valverde rechts, Lucas Vázquez aushilft, das hat eigentlich auch gut geklappt. Wie gesagt, Alba ist ab und zu mal durchgekommen, das passiert aber immer. Und dann Valverde natürlich auch mit seiner Dynamik, diesen geilen Antritt zum 1-0 generell vorher sehr passsicher aufgebaut, Barças Pressing gar nicht wirklich funktioniert und dann auch natürlich Golasso nicht nur wegen Benzemas Traumhacke, also da Valverde ganz großen Anteil daran.
Der Schachzug Valverde hat erneut geklappt, das hat er ja schon mal gemacht. War es der letzte? Das Hinspiel?
Ja, 3-1 hat er das 1-0 gleich gemacht.
Genau, da war es dann. Also diese disruptiven tiefen Läufe aus der Tiefe, die haben Barca so wehgetan. Und vorne war natürlich auch ein sehr, sehr laufstarker, schneller Spieler mit Vinicius, der Barca auch das ganze Spiel über Probleme bereitet hat. Also da hast du auch gesehen, Mingesa, den habe ich völlig vergessen aufzuzählen. Auch der ist ja ein absoluter Rookie und Youngster. Du hast gesehen, auch der hat dieses Herz am rechten Fleck und der tut Barca schon gut als Spielertyp, aber er ist ja komplett grün in den Ohren. Hat ja auch dermaßen Probleme gehabt. Stellungsspiel, Zweikampfhärte, Zweikampfstärke generell. Da hat er einfach noch Luft nach oben. Er macht es immer mit Einsatz wett, ja, aber er ist halt auch noch ein Youngster. Also im Endeffekt hatte Barca 4 absolute Rookies auf dem Platz, wenn du so möchtest, für den Klassiker wohlgemerkt. Und da sind wir beim Thema, klar, gegen die Levantes und Huescas und Valladolids dieser Welt reicht's oft. Ja. Aber Klassiko gegen dieses abgezockte Real Madrid, das eben auch noch sehr, sehr gut in Form ist und voller Selbstvertrauen strotzt, da ist es halt ein bisschen zu früh, kommt das. Vor allem, wenn du so viele Youngster hast. Das hat, glaube ich, Barca ein bisschen gekostet in dem Spiel.
Selbstvertrauen, Topform, das war alles da, aber dann eben auch nicht mehr so die Luft für 90 Minuten.
Ja, das stimmt.
Kroos hat ja schon nach Liverpool gesagt, die letzten 20 Minuten haben richtig wehgetan. Dann gab es auch diese planmäßigen Auswechslungen von Benzema, Kroos, Vinicius auch. Da hat dann natürlich Real Madrid auch gewackelt. Das kam dann noch dazu, dass Barca überhaupt noch so eine riesige Sturm- und Drangphase hatte. Am Ende natürlich Glück, aber es gab ja auch Aluminium-Szenen auf der anderen Seite. Also ist das alles so in Ordnung. System, hast du noch mehr oder wollen wir umsteigen
auf Thema? Sollen wir einen Gewinner des Spiels wählen? Gibt es sowas? Wollen wir das so mal machen? So spontan. Wer war für dich so ein bisschen der Man of the Match auf dem Platz?
Also ich glaube, was viele vielleicht nicht so erwartet haben, also ein Spieler, der fast schon überrascht hat. Der hat schon in den letzten beiden Spielen richtig gut gespielt, aber auch jetzt gegen Barca war er wieder richtig gut dabei, obwohl das vielleicht nicht so viel erwartet haben, ist in meinen Augen Eder Militao, der da auch so ein bisschen Fels in der Brandung, einfach sehr zweikampfsicher. Einmal, glaube ich, Dembélé hat er köpfen lassen, das hatte mich gewundert, aber ansonsten da wieder sehr sicher, war schon gegen Eibar und Liverpool ziemlich gut und auch jetzt im Klassiko, wer würde ich jetzt, glaube ich, den mal nennen, obwohl Benzema eigentlich ein fehlerfreies Spiel gemacht hat mit Traumtor, aber würde ich jetzt, glaube ich, Militao nennen.
Stark, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, du willst Vinicius. Der hat mir, also gefallen in Anführungszeichen natürlich, aber der hat schon natürlich oft die Entscheidungsfindung nach wie vor bei ihm brutal mit Licht und Schatten, muss man schon auch sagen, aber er macht Barca dermaßen Probleme immer, wenn er spielt. Also er und Valverde sind wirklich zwei Spieler, die Barca erneut Kopfzerbrechen bereitet haben. Ich war übrigens überrascht, das wollte ich noch erwähnen, ich war sehr, sehr überrascht, dass sie dann dermaßen früh Benzema und Vinicius rausgenommen hat. Ich war fast schon erleichtert und froh, als die gingen, weil der eine ja ein absoluter Killerform ist und der andere mit jedem Lauf für Gefahr gesorgt hat, tiefen Lauf von Vinicius. Also ich war wirklich überrascht und fast schon erleichtert, dass die beiden dermaßen früh raus mussten. Und für mich im Nachhinein auch die falschen Wechsel, denn danach ging ja eigentlich nichts mehr. Also da war noch dieser, fand ich, dieser Marcelo-Lauf ganz spät. Aber ansonsten ja nichts mehr. Also die komplette Entlastung war weg quasi mit den, oder nicht komplett, aber halt wirklich sehr, sehr viel der Entlastung und des Offensivdrangs war dann weg mit der Auswechslung der beiden. Also für mich im Nachhinein ein kleiner Fehler fand sie dann.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen anders geplant, dass auch ein Isco da sich vielleicht schneller sich dreht, schneller auftritt.
Vor dem hat auch keiner mehr Angst, oder?
Ja, ja, ich glaube, Zidane ist da einfach noch ein bisschen so dieser, der glaubt, dass wirklich Marcelo und Isco immer noch Bäume ausreißen können. War okay, weil, wie gesagt, da hat die Mannschaft geführt und dann eben lieber denken an Liverpool.
Aber im Endeffekt hat er sie zur Schonung quasi ausgewechselt, also wegen Liverpool, ne?
Ja. Kroos eben immer noch nicht bei 90% oder bei 100%iger Ausdauer nach der Verletzung. Da wird es bei ihm schon geplant gewesen, aber auch Benzema, Vinicius schon. Valverde vorher ja schon leicht minimal gehumpelt, da ist jetzt noch nicht klar, wie es um den steht. Aber der müsste eigentlich fit sein, wohingegen Lucas Vázquez sich eben jetzt, ja, in Anführungszeichen schwer verletzt hat, ist wohl für 8 Wochen raus mit Zerrung des Kreuzbandes.
Oh shit, Saisonende ist das dann, ne?
Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Vielleicht gibt es noch eine Wunderheilung, es ist eben kein Riss, aber könnte sogar sein letztes Spiel für Real Madrid gewesen sein. Sein Vertrag läuft ja aus und da hatte auch mich gefragt, wo ist die Frage, vom Robin Tangermann, ob man mit Lucas Vázquez verlängern sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Frage gemeint hatte und bezogen jetzt auf die Verletzung, aber ich hoffe natürlich schon, dass man sich da noch einigt. Er, Modric und Ramos sind ja die Kandidaten, wo der Vertrag ausläuft. Vázquez und Ramos verlangen beide wohl noch mehr Geld. Bei Lucas Vázquez ist das irgendwo aber logisch und verdient, weil er ist wohl in einer Gehaltsklasse wie André Lunin und solche, also wirklich die unterste Klasse. Ja, und da hat er sich nach so vielen Jahren natürlich ein bisschen was verdient. Das sind trotzdem schwierige Corona-Zeiten und mal gucken, hoffe trotzdem.
Also geizt ihr rum quasi.
Ja,
knausert. Ja. Papa Flo.
Flo ist ja, muss ja auch gucken, dass man irgendwie weiter ohne Zuschauer auskommt und irgendwo sparen kann für Mbappé. Ich hoffe, es wird noch was und er hat sich's absolut verdient, speziell in dieser Saison. Er wird jetzt natürlich schmerzlich vermisst. Nicht nur in Liverpool, auch die nächsten Wochen gegen Getafe, dann und Cádiz wird schwierig, dann mit Otto Diosola. Vielleicht kommt Carvajal zurück am Wochenende, aber jetzt erstmal Otto Diosola. Der hat das gut ordentlich gemacht. Gab noch in der Schlussphase diesen schlechten Rückpass, wo Alba dazwischen ging. Da gab es dann diese Strafraumszene. Aber ja, hoffentlich kommt da noch was. Aber meine Prognose wäre, dass man nur mit Modric verlängert und Vázquez und Ramos wohl wirklich am 30. Juni ihre letzten Arbeitstage haben.
Ich sage, alle drei verlängern.
Ja, hoffentlich.
Aber mal schauen, wer sich besser mit Real Madrid auskennt, liebe Hörer. Wir halten es jetzt hier fest. Ja, wir haben es auf Audio aufgenommen. Wir werden sehen, wer am Ende recht behält. Ich sage,
das wird mir noch um die Ohren.
Alle drei verlängern, sage ich. Ohne dass ich jetzt Insider-Infos habe, bin natürlich nicht. Einfach nur Gefühl, ja, was ich glaube, das passieren wird. Schauen wir mal.
Hier in Sevilla steht es immer noch 1-1. Es ist jetzt die 56. Minute, gerade eine Fekir-Ecke.
Ui, ich bin dir voraus. Oh. Riesenchance, Betis. Oh Mann, genau auf dem Oblak geköpft.
Du musst aber auch erstmal die Fäuste hochkriegen.
Ja, aber macht der,
glaube ich, auch mehr.
Komm, jetzt Fehler. Stirn. Nee. Ja, gut. Ich glaube.
Aber guck mal hier, sind ja locker 9 Betis-Spieler jetzt am gegnerischen Strafraum. Also, die wollen schon mehr als einen Punkt.
Ja, natürlich, die wollen in die Europa League. Die wollen,
stimmt, sie könnten vor allem auch.
Real Sociedad hat gepatzt, um das kurz zu thematisieren. Also, gepatzt, unentschieden gespielt in Valencia. Ein bisschen zu wenig und dementsprechend hat Betis jetzt eine Riesenchance, auf Platz 5 zu springen, beziehungsweise da schön 2 Pünktchen Vorsprung zu haben. Also das wäre schon für Betis enorm. Dementsprechend natürlich spielen die auf Sieg. Die wissen ja natürlich auch, dass Atletico angenockt ist seit Wochen und Monaten. Von daher.
Ohne Suarez, ohne Llorente. Ja, okay, dann haben wir das große Thema jetzt vor uns, den Aufreger.
Ach so, ich dachte, das war schon das große Thema. Okay.
Die Aufreger des Spieltags. Mach mal gleich nach einem Break. Bis gleich. Real Madrids dritter Klassiko-Sieg in Serie, das ist mal eine Ansage, ging natürlich auch nicht ohne große Aufreger über die Bühne. Das gehört ja irgendwo doch zu Klassikos und dann reiben sich natürlich auch das eine oder andere spanische Medium die Hände, weil das kann man dann groß thematisieren und Reaktionen. Aber da fällt mir gleich mal zu ein, jetzt im Mundo Deportivo und auch Sport hatten ja, glaube ich, eher Vaya Palo oder was war das als Titelbild?
Ja.
Wegen was für ein Lattenkracher dann eben noch in der Schlussphase
war. Ja, das ist ein Wortspiel. Palo heißt sowohl, wie war das? Genau, so ein Schlag oder Rückschlag, Schlag oder Rückschlag und eben Pfosten. Also ein kleines Wortspiel, das halt sehr, sehr passend ist. Wir haben übrigens auch, liebe Hörer, wer das nachlesen möchte, ein paar Pressestimmen, unter anderem die zusammengefasst auf barca-welt.de. Könnt ihr mal gucken, was so die internationalen Medien, spanischen Medien, aber auch ein paar andere internationale so geschrieben haben über das Spiel. Finde ich immer ganz spannend, so Pressestimmen zusammenfassen. Ja. Ansonsten tatsächlich, ja, die Polemik schlechthin kam natürlich den ganzen spanischen Medien sehr gelegen. Die lieben das natürlich erst recht in einem Klassiko, schlachten das aus. Ja. Also ich glaube, ich war mit Schlusspfiff dann auf der Marca, auf der Mundo Deportivo und auf Sport und ich glaube, es gab zu diesem Braithwaite Elfmeter jeweils 5 Artikel. Wirklich 10 Minuten nach Schlusspfiff schon. Ja. Ein Zitat von irgendeinem, was sie natürlich gerne machen, irgendeinen Referee, Ex-Referee befragen, der dann seine Meinung gibt. Dann natürlich ein Koeman-Zitat ist das zweite Artikel. Dann natürlich
noch ein Ex-Spieler.
Ja, oder so. Dann natürlich erklären sie auch, was passiert ist. Also machen noch einen Artikel, wo sie nur 3 Zeilen dazu schreiben. Also die schlachten das dermaßen aus. Und das war einfach klar, dass das passiert. Damit machen die ihr Geld, ihre Klicks.
Genau.
Die Spanier lieben ihre Polemiken. Tja, ich will gar nicht wissen. Es
wird eben auch geklickt, also die User sind ja irgendwo selbst schuld.
Ich will gar nicht wissen, wie es bei El Chiringuito zuging. Da ging es wahrscheinlich bis 3 Uhr nachts mit der einen Szene ab.
Wobei Cristobal war wohl ziemlich, wie sagt man, leise, also hat das wohl gar nicht so gesehen. Egal, es geht um die 83. Minute. Kurz eben nach Odriozolas schlechten Rückpass zu Kurz Alba dazwischen, dann geht der Ball so am Tor vorbei, Mondi läuft so hin, Braithwaite sprintet dazwischen und dann gibt es eben diese 2 Berührungen, Mondis rechte Hand so an Braithwaites Rücken, er hält ihn nicht fest, er berührt ihn nur, dann die linke Hand von Mondi berührt noch Braithwaites linken Arm, um das nur anatomisch alles richtig darzustellen, also es gab so gesehen Kontakte, aber dann sieht man eben auch in der Wiederholung, Braithwaite geht schon, berührt noch den Ball, schiebt ihn noch so zur Seite, steht da aber schon so quer auf der Torauslinie, hebt schon da so leicht ab, dreht sich in der Luft schön zum Schiedsrichter. Ja, in der dritten Halbzeit habe ich klar gesagt, ich weiß nicht, was sich da überhaupt aufgeregt wird. Da gab es für mich eine andere Szene in diesem Spiel, wo es
mehr Kontakt auch
im Strafraum gab. Okay.
Ich bin gespannt, also, ob wir die gleiche meinen. Für mich übrigens auch.
Dann erklär du gern erstmal die 83. Minute, was du da gesehen hast.
Ja, ich mach's einfach, ne? Viel Lärm um sehr wenig. Also, das ist ein Klassiko, dementsprechend ja, gibt's mehr Lärm als sonst sowieso. Aber ich glaube, wenn das FC Barcelona gegen Real Valladolid ist, dann hast du nicht so ein Medienecho oder so, überhaupt auch so ein Sturm der Entrüstung.
Ja. Ich würde auch sagen, wenn das Real Madrid gegen Barcelona ist, aber die 22. Minute, Spiel geht weiter. Aber da 83.
Da bin ich mir nicht so sicher. Nee? Ja, okay. Bin ich mir nicht so sicher. Ich erinnere nämlich gerne, und auch, ich glaube, irgendein User hat es uns auch geschrieben, ich weiß nicht, auf Twitter oder im Patreon, dass man erinnern soll an den Hinspielklassiko, wo es für ein Zupferchen einen Elfmeter für Real Madrid gab. Und auch dieser, falls du dich erinnerst, war für mich damals kein Elfmeter. Dieser Zupfer von Longley an Ramos, das war mir auch zu wenig. Aber auch das hier jetzt.
Trikot auf 2 Meter gespannt.
Für eine Millisekunde. Also wirklich eine Millisekunde. Aber wir wollen ja nicht jetzt über die Szene sprechen, sondern über die Braithwaite-Szene. Für mich war das zu wenig. Ich hätte keinen Elfmeter gegeben. Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung quasi so ein bisschen geändert. In Realgeschwindigkeit hat das für mich ziemlich elfmetrig ausgesehen. Weil er auch, aufgrund der Falldynamik von Braithwaite. Und ich glaube, Uli Hebel, unser Kollege, hat es ja auch gesagt, für ihn war das er hätte Elfmeter gegeben. Er hat sich da erstaunlich klar positioniert bei der Zone Live on Air. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
dann musst du dir sicher sein.
Für ihn war das eine klare Fehlentscheidung. Ich möchte da nicht so weit gehen. Ich glaube, in Realgeschwindigkeit, da war ich schon bei, das sieht schon sehr nach Elfmeter aus, aber in der Zeitlupe war es mir dann zu wenig. Also wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre, und ich hätte die Zeitlupe, hätte ich keinen Elfmeter gegeben.
Da hätte ich eher schon gelacht, weil das ja wirklich nur eine zarte Berührung von Mondi war. Und das ist nicht mal normale Zweikampfführung, wo ja immer irgendwo mit den Händen und den Armen gearbeitet wird. Es gab keine Kontakte unten bei den Füßen, am Schienbein oder so. Ja. Einfach nur oben diese 2 Dinge und dann hebt da Braithwaite so ab. Er läuft ja auch schon ins Aus rein, obwohl er sich den Ball zur Seite legt. Und er weiß ja schon, da könnte ich auch hinter dem Ball hergehen. Aber er weiß, er kreuzt und da werde ich am Rücken angehaucht und dann hebe ich ab. Also, ja. Nee, das konnte ich nicht verstehen. Und ich glaube, liebe Zuhörer, ihr kennt mich alle als jemand, der auch gerne mal sagt, ja, da gab es aber hier einen Kontakt, die Elfmeter gegen Real in Valencia, das konnte man einzeln aufdröseln und irgendwo nachvollziehen. Aber
ja, ich mag ja diese Kontaktelfmeter ja sowieso nicht, wie unsere Stammhörer eh wissen und du ja erst recht. Ja. Also bei minimalstem Kontakt immer Elfmeter zu geben, ich bin da überhaupt kein Fan von, egal welche Mannschaft beteiligt sind. Da kann wir ja Valladolid gegen Espanyol spielen, das ist mir völlig egal. Bei diesen Mini-Kontaktelfmetern, wo sich irgendein Spieler hinschmeißt, weil er ja weiß, in dem Moment, wo ein Kontakt da ist, habe ich die Chance, dass Elfmeter gepfiffen wird. Und wenn er gepfiffen wird, wird er nicht mehr zurückgenommen. Übrigens, das will ich auch noch loswerden. Wenn Gil Manzano diesen Elfmeter direkt pfeift, wird ihn der VAR nicht mehr zurücknehmen. Und er selber glaube ich auch nicht. Weil ich glaube, dadurch, dass der Kontakt, dieser bescheuerte Begriff, ne, ich mag ihn nicht, aber dadurch, dass der Kontakt da ist, hast du einen Grund, deinen Elfmeterpfiff zu rechtfertigen, wenn du ihn direkt gibst. Also wenn er auf dem Spielfeld gepfiffen hätte, glaube ich nicht, dass der Elfmeter noch zurückgenommen wird. Obwohl es, wie gesagt, aus meiner Sicht kein Elfmeter war. Ja. Aber ich glaube trotzdem eben, dass Real Glück hatte in der Szene. Eben nicht, weil ich denke, dass es Elfmeter ist, sondern weil ich glaube, dass sie Glück hatten, dass Gil Manzano nicht direkt gepfiffen hat. Sonst hätte der VAR ihn, glaube ich, nicht mehr überstimmt, wenn man so will. Also überstimmt gibt es ja eh nicht. Aber ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, das ist keiner. Weil dann hast du dieses, man kann ihn geben, es ist keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen glaube ich schon, dass Real ein bisschen Dusel hatte. Auch wenn, wie gesagt, für mich es kein Elfmeter ist.
Um diese Strafraumszene abzuschließen, hatten wir bei Tiki-Taka auch auf unserer Twitter-Seite noch eine Umfrage heute Nachmittag. Da gibt es dann doch die Mehrheit, die sagt, nein, das war kein Elfmeter, 57%. Es bleiben 23%, die haben gesagt, ja, das war ein Elfmeter. Und übrig bleiben dann noch 20%, die ja, gesagt haben, oh, schwierig, 50-50. Aber es ist dann doch irgendwo die Minderheit, die da einen großen Elfmeter gesehen haben will.
Übrigens, man muss auch sagen, Braithwaite hat es gut verkauft. Ne? Also er ist sehr, sehr gut gefallen.
Also ich würde auch sagen, das hätte Mariano oder wenigstens ebenso auch gesucht, den Kontakt und dann so versucht.
Du, da gibt es tausende Spieler. Also der Kollege Suarez hat allein in der Saison, glaube ich, 4 Elfmeter so ähnlich bekommen. Weil er halt einfach im genau richtigen Moment fällt, wenn er halt berührt wird. Ja. Und wie viele davon waren auch für mich kein Elfmeter. Deswegen übrigens, das wollte ich auch noch loswerden zu der Szene, kann ich beispielsweise, darauf kommen wir ja gleich, der Sturm der Entrüstung auch der Barca-Spieler, nicht nur der Fans und nicht nur von Koeman, besprechen wir gleich alles, aber auch der Spieler Sergi Roberto hat einen sehr, sehr wahren Satz gesagt, den kann ich komplett nachvollziehen. Und zwar hat er gesagt, er versteht nicht, warum der Schiedsrichter das nicht nochmal anschaut. Oder warum der VAR ihm quasi nicht sagt, schau es dir nochmal an auf dem Bildschirm. Es ärgert mich, dass der Schiedsrichter sich die Szene nicht nochmal angesehen hat, Zitat Sergi Roberto. Andere Male wird beim minimalsten Kontakt nachgesehen und diesmal nicht. Und da hat er, finde ich, recht. Denn wie oft siehst du wirklich beim minimalsten Kontakt, dass der VAR ihn, den Schiedsrichter an den Monitor schickt und dann schauen sie sich das wirklich 5 Minuten an. Das passiert wirklich ständig. Wie gesagt, bei minimalen Berührungen und deswegen kann
vielleicht
ich
vielleicht noch mal im Spiel ist ein Abschluss kommen
können. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass ein Spieler aufgebracht ist, dass er sagt, warum schauten sie sich diesmal die Szene nicht mal an? Das kann ich nachvollziehen. Nochmal, wenn ich es mir anschaue als Schiedsrichter, gebe ich trotzdem keinen Elfmeter. Das kann ich nur nochmal wiederholen. Aber ich kann verstehen, dass ein Spieler sagt, ich möchte, dass ein Schiedsrichter sich bei einer so krassen, schweren, strittigen Entscheidung das Ganze in Ruhe in der Wiederholung ansieht. Und da, finde ich, hat Sergio Roberto recht mit. Grundsätzlich gesprochen.
Das geht in Ordnung. Ja. Ich hatte in der dritten Halbzeit, könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen, das war Rekord, so viele waren noch nie dabei, hatte ich auch gesagt, für mich war eine andere Szene schon eher Elfmeter, als jetzt das in der 83. Minute. Das war in der 37. Minute, auch da Mondi involviert und da gab es dann eben Kontakte von seinem linken Bein gegen das rechte Schienbein von Dembélé. Da war auch viel Ball dabei. Dembélé ist dann auch ein bisschen über den Ball eher gestolpert, aber da habe ich mehr Kontakt gesehen. Das war im Endeffekt auch Dembélé war da eben am Ball, hätte auch abschließen können. Das, innerhalb von 1-2 Sekunden hätte man dann eine Torchance passieren können. Braithwaite war ja, der Ball ist ja weggerollt und Braithwaite hätte auch nicht gleich abgeschlossen. Also deswegen war das, hätte man da eher drüber diskutieren können. War auch noch zu wenig für einen Elfmeter in meinen Augen, aber Das in der 83. fast noch lächerlicher, dass ich darüber aufgeregt wird und nicht über das in der 37.
Ich hätte gedacht, du sprichst über eine andere Szene, die hatte ich tatsächlich sogar schon vergessen. Auch da die Dembélé-Szene, für mich kein Elfmeter, sag ich auch ehrlich. Für mich auch zu wenig. Auch da schindet der Spieler es sehr stark, aber auch da in Realgeschwindigkeit, boah, also als Schiedsrichter auf dem Feld, klar, du hast eine andere Perspektive als zu Hause am Fernseher, aber am Fernseher in Realgeschwindigkeit dachte ich mir auch, boah, das sieht elfmetrig aus. Und da sieht man mal auch, dass ich jeden Schiedsrichter bei solchen Sachen mittlerweile versuche, in Schutz zu nehmen, weil die so dermaßen schwer sind, diese Szenen einzuschätzen, vor allem wenn so schnelle Spieler, schnelle Situationen, dann natürlich Spieler, die wissen, wann sie fallen. Also es ist wirklich dermaßen schwer einzuschätzen oftmals. Deswegen meistens mache ich eher dem VAR immer Vorwürfe und weniger dem Schiedsrichter auf dem Platz, weil es halt einfach schwer zu sehen ist. Also für mich auch die Szene kein Elfmeter. Ich hätte gedacht, du nennst eine andere. Für mich war eine andere ziemlich erstaunlich. Da gab es, ich weiß nicht welche Minute, da gab es Offensivfoul für Real Madrid, weil Casemiro ging zu Boden nach einem, ich glaube Freistoß war es. Und es gab ein Standbild, habe ich auf Twitter gesehen, da ist, ich meine, Casemiro Longley auf den Fuß gestiegen. Steht ihm voll Karacho auf den Fuß und es gibt aber Offensivfoul, weil Casemiro auch gefallen ist, weil ihn irgendjemanden zu Boden gebracht hat. Hat sich kein Mensch darüber aufgeregt oder überhaupt das thematisiert, aber es gibt ein Bild auf Twitter, da siehst du, in dem Moment, wo Casemiro fällt, steht er komplett auf Longleys Fuß.
Es war so nach einem Freistoß, wo alle reinlaufen.
Ja, genau. Aus dem Halbfeld, wahrscheinlich Messi. Irgendwas 30. rum könnte schon gewesen sein. Auch da, du denkst in Realgeschwindigkeit, ja, drei Mann fliegen zu Boden, mein Gott. Und was man oft macht, man pfeift halt als Schiedsrichter einfach Offensivfoul auf Verdacht. Aber wenn du es dir ansiehst, super Zeitlupe, siehst du, dass Casemiro auf dem Fuß von Longley steht. Das war für mich eher Elfmeter als die Dembélé und die Braithwaite-Szene. Ich sage jetzt auch nicht, dass es eine sein muss. Aber dass darüber quasi gar nicht gesprochen wird, auch ein bisschen erstaunlich.
Also. Ja, ich glaube, da gab es auch keine Proteste. Ich hätte jetzt noch auf der anderen Seite, wenn es schon darum geht, die Hände haben den Gegenspieler berührt. Vinicius wurde von zwei Gegenspielern gleich berührt, einmal von Araujo.
Ja, aber es ist Vinicius, ne?
Ja, das ist auch
nichts. Der will aber das halt schon immer.
Über so Kontakte redet, dann kann man auch das in der 30. Minute da nochmal nennen, war genauso kein Elfmeter. Also ja, es geht nicht ganz ohne.
Es geht
die
nicht
Aufreger, ohne. Aber ich glaube, jetzt einen Tag später dürfte vielleicht auch der eine oder andere Barca-Fan oder sogar Spieler da eingesehen haben. Ja, gut.
Alle außer Koeman wahrscheinlich, ne?
Alle außer Koeman. Der hat ja heute noch einen Tweet extra abgesetzt. Oder gestern oder wann das war. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Da überlege ich jetzt, wen ich da zuerst bringe. Haben natürlich uns viele User drauf angesprochen. Ja. Ich mache nochmal den Robin. Der hatte nämlich auch geschrieben vom wegen, Zidane äußert sich generell zu so Schiri-Themen nie, sagt er immer, er hat so entschieden, das müssen wir hinnehmen. Ja, und bei Koeman ist da das ziemliche Gegenteil. Er hat sich ja schon auf der PK vor dem Spiel nochmal aufgeregt über das Hinspiel, dass sie da nicht besser waren und der Videoschiedsrichter hat es kaputt gemacht. Und jetzt eben nach dem Spiel auch wieder klar gesagt, klare Fehlentscheidung. Und da die Frage an dich dann eben auch, wird so eine Opferrolle der Größe eines der besten Vereine der Welt deiner Meinung nach gerecht?
Eine sehr hoch. weitreichende Frage.
Sag nichts falsch.
Ja, oh Gott, wie schlängel ich mich da raus? Ne?
Vielleicht macht er dann.
Also im Ende, ich versuch's mal andersrum. Ich stimme einfach Koeman nicht zu. Also ich finde es zu krass, was er äußert. Es weniger wäre mehr. Grundsätzlich, er kann natürlich der Meinung sein, Elfmeterentscheidungen sind ja immer subjektiv. Also klar, 10 Leute sagen, es ist kein Elfmeter, 3, 4 werden immer sagen, es ist ein klarer Elfmeter. Die kannst du dann auch nicht überzeugen. Denn nochmal, ohne jetzt irgendwas Böses zu meinen, aber auch Uli Hebel, unser Kollege, hat ja auch gesagt, das ist Elfmeter. Ne? Den würde ja auch keiner angreifen. Das ist halt, Elfmeter sind halt, also solche Foul-Elfmeter sind halt sehr subjektive Entscheidungen. Da wird es immer Schiedsrichter geben, die sehen das so oder so und dementsprechend auch Journalisten, Trainer, Experten, wer auch immer. Jo. Ich persönlich hätte mir natürlich gewünscht, dass Koeman als Trainer, als Repräsentant des FC Barcelona da ein bisschen auf die Bremse tritt, auch wenn er der Meinung ist und auch wenn er meint, es mal anzusprechen, das ist für mich tatsächlich sogar okay, aber nicht in der Vehemenz und nicht gebetsmühlenartig in jedem Interview es 20 Mal wiederholen und das, da ein Vorwurf und da ein Vorwurf. Er kann ja sagen, strittige Szene, für mich ein Elfmeter. Punkt. Und das hätte schon gereicht. Muss man auch nicht machen. Da gibt es genügend Schiedsrichter, sag ich schon, Gottes Willen, Trainer, die es nicht machen. Wahrscheinlich beispielsweise Zidane, du kennst ihn besser, ich schaue ja nicht jede Zidane-PK, der hält sich da zurück. Ich verlange nicht von einem Trainer, dass er sich zurückhält, wenn er meint, ein Trainer verteidigt, der trotzdem seine extrem, Mannschaft. Genau. Ja, aber ein Trainer verteidigt ja seine Mannschaft und seinen Verein, das ist ja irgendwo auch sein Job. Ja. Das verstehe ich dann schon, aber die Vehemenz fand ich too much. Da hätte ich mir gewünscht, weniger ist mehr tatsächlich.
Und nochmal. Auch schon an der Grenze zum Verschwörung.
Ja, genau, er übertreibt es dann halt. Und nochmal, in der Sache widerspreche ich mir auch, denn für mich war es ja keiner. Aber auch, selbst wenn er denkt, er ist einer, dann, na, weniger ist mehr, einfach ein bisschen.
Niklas, unser Ray, hat dazu passend geschrieben, gar keine Frage, Koeman und Piqué passen perfekt zur Barca-DNA. Sie zeigen wenig Größe nach Niederlage. Auch der Tweet war besonders peinlich und beschämend von Koeman. Während des Spiels war es wohl vielleicht dann im Nachhinein kein Regen, sondern vielleicht doch eher die Tränen von den beiden. Und Niklas hat geschrieben, ich hoffe, Alex kann Barcas Ehre etwas retten. Ich glaube, das hast du
jetzt schon mal gesehen. Ja, also man... In welches Licht ich hier gerückt werde oder auf welche Position ich gehoben werde. Man darf halt nicht vergessen, ich bin halt nicht der Repräsentant des Vereins. Ne? Ich bin weder Vereinssprecher noch Außenminister des FC Barcelona noch sonst irgendwas. Ne?
Außenminister ist gut.
Naja, ich muss ja den Verein nicht repräsentieren oder verteidigen. Ich gebe ja auch nur meine Meinung wieder. Ne? Man befragt mich zu Szenen und dann sage ich halt, ich habe so oder so gesehen oder ich würde so oder so damit umgehen, wenn ich... Ne? beispielsweise Trainer wäre. Mir ist das too much bei Koeman und auch, dass es ja auch Wochen später, er wird das wahrscheinlich in 3 Wochen auch nochmal thematisieren, wenn er darauf angesprochen wird. Das ist mir, wie gesagt, zu viel. Da ein bisschen mehr Gelassenheit und mehr sich von Zidane ein bisschen was abgucken, würde ihm, glaube ich, gut tun wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe, dass ein Trainer seine Mannschaft verteidigt. Bei Piqué sehe ich es ein bisschen anders tatsächlich, denn Piqué ging es, soweit ich das weiß, nicht um den Elfmeter, sondern um die Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit und da finde ich, so kleinlich das ist, weil die Nachspielzeit daran wird es ja am wenigsten gelegen haben, aber ich kann verstehen, dass du dich da beschwerst in der Hitze des Gefechts, denn wie lange war dieses Ding kaputt, dieses Funkgerät des Schiedsrichters? 3 Minuten oder so?
12 Sekunden.
Nein, also es hat ja wirklich lange gedauert. Ja. Dann fielen Tore, dann gab es eine rote. Und dann lässt du nur 4 Minuten nachspielen. Also das war objektiv gesehen zu wenig Nachspielzeit. Und da kann ich schon verstehen, dass du als Spieler mit dem Schiedsrichter darüber sprechen willst.
So, das war das, was man mitbekommen hat. Er hat ja danach noch mit dem Schiedsrichter genauer geredet. Wurde ja dann auch von irgendeinem Barca-Offiziellen in blauer Jacke
teilweise gerade Lesnar Ball, also
werden auch schon ein paar andere Punkte noch angesprochen worden sein. Aber als Kapitän hat er ja irgendwo auch das Recht. Aber
ja, aber es ist ein validerer Punkt, finde ich. Denn du kannst ja, ich habe sogar einen Tweet gesehen, da hat jemand die Zeit gestoppt bei den Auswechslungen, bei den Toren, bei der Funkgerätunterbrechung. Und das waren wohl 11 Minuten, die vergangen sind. Und dann lässt er 4 Minuten danach spielen.
Was?
11? Ja, bei allen zusammen. Okay. Und dementsprechend, normalerweise, du machst ja heutzutage immer in einem knappen Spiel, ist ja die Faustregel 4 Minuten. Immer. Und dann hast du noch ein Funkgerät, das ausfällt on top. Dementsprechend, mach doch einfach 5 Minuten. Diese eine Minute, die juckt doch kein Menschen on top. Dann hätte sich niemand beschwert. Nochmal, ich finde es nicht so schlimm. Auch da wieder, aber ich verstehe halt, dass sich ein Spieler natürlich ein bisschen drüber aufregt, beziehungsweise Klärungsbedarf hat. Mehr hat er ja nicht. Er wollte halt mit ihm reden und ich fand, er hat einen validen Punkt. Von daher finde ich die Pique-Sache nicht so schlimm. An unsere Patrons, die mich da mal wieder in die Pflicht nehmen.
Ja, Archie hatte dazu auch noch gefragt, nachdem wir jetzt mehr so deine Sicht, deine Meinung gehört haben, hatte Archie gefragt, wie denn, was du so mitbekommst generell aus dem Barca-Lager, jetzt sowohl deine Redaktionskollegen, andere Fans, was du so mitbekommen hast, wie generell dieses Verhalten von Koeman, von Piqué, wie das bewertet wird.
Ja, ich meine, es stellt sich ja keiner hin und als Barca-Fan, egal in einem Forum oder in der Kommentarspalte und wird da über seinen eigenen Trainer schimpfen und lästern, das gibt's ja auch nicht, dazu sind ja die Leute zu sehr Fans. Und natürlich hängt es dann auch davon ab, wie emotional man selbst als Fan ist. Also wenn jemand Koeman recht gibt, dann will er natürlich, dass er den FC Barcelona verteidigt als nochmal Trainer und Repräsentant des Vereins. Von daher, ich glaube, das sieht man nicht so kritisch, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, die meisten sagen auch, dass es kein Elfmeter war, was ich so beispielsweise in den Kommentarspalten gelesen habe. Dementsprechend wird das denen nicht so gefallen, aber es stört ja auch. Also es stört die Madridistas natürlich sehr, auch ein bisschen zu sehr, finde ich auch. Auch das kann man ein bisschen gelassener sehen, um ehrlich zu sein. Denn nochmal, Fußball ist Folklore. Klassiko erst recht, das gehört ja dazu. Das macht ja diesen Klassiker aus, ne? Dass die einen schimpfen, die anderen sind sauer, die einen sind schlechte Verlierer, die anderen sind vielleicht sogar schlechte Gewinner. Grüße an Modric, ne? Diese kleine Mini-Stichelei gegen Piqué muss jetzt auch nicht sein. Aber auch das finde ich überhaupt nicht schlimm und stört mich auch gar nicht. Denn für mich gehört das zum Klassiker. Also wir freuen uns ja monatelang auf dieses Spiel genau aus diesen Gründen. Ja? Dass wir ein bisschen sticheln können, provozieren können, ne? Ein bisschen den Erzrivalen ärgern, egal in welchem. Das gehört ja dazu. Ja. Von daher stört mich sowas tatsächlich eher nicht. Denn es macht eben dieses Rivalenduell einfach aus.
Ja. Schlussendlich würde ich noch sagen, jede Mannschaft hat mal Glück, mal Pech. Ja. Schiedsrichterentscheidung auch mit Aluminium. Genau. Bei Barca war es vielleicht auch am letzten Spieltag davor soweit, gegen Valladolid ja diese Alba Hand, dann diese rote Karte. Da ist es eben mal so ausgelegt gewesen und es hätte auch ganz anders verlaufen können, der Klassiko, auch wenn Real anfangs viel besser war. Aber wenn am Ende noch dieses Lattending da reingeht, dann jubelt der Barca. Also das ist die Sache. Auch offensive Mannschaften werden da sind häufiger im Strafraum, also gibt es da mehr Szenen, wo was passieren könnte. Hat ja auch Simeone mal gesagt, von wegen die, die mehr angreifen, die kriegen halt auch tendenziell mehr Elfmeter oder könnten mehr kriegen. Das ist irgendwo alles Teil des Sports. Jetzt hatte Barca da minimales Pech dann eben, dass es so ausgelegt wurde. Ich konnte damit ganz gut leben, aber einzeln betrachtet sind die Entscheidungen
alle noch. Du bist jetzt aber auch nur so gelassen, weil ihr 2-1 gewonnen habt. Ne? Also wenn ihr nicht 2-1 gewinnt, dann ist auch ein bisschen mehr Blutdruck, muss man auch sagen. Ne? Als Gewinner ist man immer gelassener. Ich war tatsächlich nicht so, also ich sehe das immer erstens mit all den Jahren und all den hunderten Klassikos und generell tausenden Fußballspielen des FC Barcelona, die ich gesehen habe, irgendwann bist du halt ein bisschen auch abgestumpft und auch gelassener und dann macht der Job das on top auch, ne, dass du jetzt nicht mehr als...
Wir müssen funktionieren.
Genau, wir müssen funktionieren, wir müssen auch irgendwo unseren Job machen, dementsprechend kann ich da auch nicht mehr so wie brüllender Fan vorm Fernseher hocken und mich oder sitzen und mich über jede Szene aufregen. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei bei mir. Vor allem fokussiere ich mich dann eher ein bisschen auf die Leistung meiner Mannschaft und nochmal, die war mir nicht gut genug. Und das ist so ein bisschen mein Blickwinkel auf die Dinge. Also dadurch, dass die Mannschaft nicht so gut war, wie sie sein kann, wie sie fast sogar sein muss in einem Klassiko, erst recht, wenn so ein Meisterschaftsentscheidender ist, hat sie irgendwo verdient verloren oder nicht unverdient. Und dann ist das so ein bisschen mein Anhaltspunkt, ne, worüber ich eher dann sprechen will. Warum habt ihr das gegen den Ball 60 Minuten lang so schlecht gemacht? So. Ja. So sehe ich das ein bisschen quasi.
Dann würde ich sagen, haben wir den Block Aufreger soweit fertig behandelt. Auch nochmal gern der Hinweis zur dritten Halbzeit, da habe ich auch nochmal ausführlich drüber geredet, ein paar Statistiken vorgelesen. Schaut euch das gerne nochmal an. Wir haben noch ein paar La Liga-Themen, auch Atletico geht es jetzt in die Schlussphase, 9 Minuten noch. Das machen wir nach dem Break. Bis dann. Noch immer 1-1 zwischen Betis und Atletico, da wird es weiter spannend. Trippier musste eben verletzt raus. Spannend war an diesem 30. Spieltag nicht nur der Klassiko, sondern auch das Freitagsspiel. Da kam es zu einem Aufsteiger-Duell und zu einem ganz besonderen Duell, denn Pacheta, der Trainer, hat Elche in die erste Liga geführt, wurde dann direkt nach dem Aufstieg entlassen, hat jetzt im Januar Huesca übernommen und zack, hat der Huesca vom letzten Tabellenplatz 20 mittlerweile auf Platz 16 geführt, 3-1 gewonnen, Rafa Mir in Topform wieder einen Doppelpack gemacht, also da in Huesca is alive.
Ja, is alive.
Ja.
ich überlege gerade, ob das sehr suffisant, bittersweet, nicht mal bittersweet, sondern sehr, sehr, ihm sehr gut tun wird, dem Pacheta, ne? Dass er das jetzt geschafft hat. Ich glaube, das wird ihm schon einige Genugtuung verpassen. Logisch. Jetzt. Diesen Sieg gegen Elche eingefahren zu haben. Also schon eine kleine Story.
Ist, glaube ich, sein erster La Liga-Club auch. Also er hatte diesen großen Traum aufzusteigen, dann wird er ihm direkt auf der Feier quasi da verwehrt, auf wird entlassen Feier, und jetzt. Ja, gut, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich ein paar Tage später dann durch Almiron ersetzt einen La Liga-Neuling aus Argentinien. Ja. Also da, glaube ich, hat schon ein bisschen was mitgeschwommen. Und jetzt auf einmal eben Huesca 16., weil auch die anderen weiter patzen, eben Eibar, Alaves nicht gut in Form. Bei Alaves gab es ja am Spieltag jetzt auch eine Neuerung hinsichtlich Trainer. Da ist ja Javi Calleja zurück und der hat zumindest einen Punkt aus Bilbao mitgenommen. Ich hatte ja 1-1 getippt, 0-0 ist es ausgegangen, du hattest 1-0 getippt.
Ja. vertippt so ein bisschen. Den Trainereffekt habe ich nicht ganz mit eingerechnet, aber irgendwie erwarte ich immer ein bisschen mehr vom Athletic Club, aber die sind...
Das kannst du am Samstag erwarten.
Ja, nee, da möchte ich es nicht erwarten. Die spielen ständig unentschieden, seit Wochen. Ja. Die sind zwar, glaube ich, ziemlich lang, ich glaube 9 Spiele oder so, 8 irgendwie sowas ungeschlagen, aber ich glaube 7 oder so davon unentschieden. Also die spielen ständig Remis und ich denke mir, eigentlich sollten sie schon zu Hause besser sein als dieses wackelige Alaves, aber ja. Sind sie scheinbar nicht. Im Endeffekt, die haben jetzt noch ein Saisonspiel, das relevant ist. Ne? Nächste Woche das Pokalfinale gegen Barca. Da können sie durch einen Sieg nicht nur ihr endlich einen Pokal nach wie viel, 30 Jahren oder was gewinnen, sondern endlich, nicht endlich, sondern in die Europa League einziehen durch den Gewinn des Pokals. Das ist das eine relevante Spiel für den Athletic Club noch, weil nach oben und nach unten geht gar nichts mehr als Elfter mit 37 Punkten. 10 Rückstand auf Platz 6 und 11 Vorsprung auf 18. Also die haben wirklich noch ein Saisonspiel, das wichtig ist.
Ja, das wird dann spannend. Samstag 21.30 Uhr, ne?
Ja, Finale. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gleich wieder gebraucht, so ein Finale, ne? So ein nervenaufreibendes.
Nach dem Klassiker. Ja, immerhin habt ihr jetzt ruhige Woche. Real da ja.
Ja, aber ich glaube, den hätte es gut getan, so 2 Siege gegen irgendwelche Mittelklasse-Clubs ein bisschen jetzt wieder einzufahren, um da ein bisschen... Ja, Selbstvertrauen wieder etwas zu tanken. Denn auch das war ja, Leadspiel war ja nicht überzeugend. Dementsprechend ja jetzt gleich ein Pokalfinale mit dem Nackenschlag im Klassiko. Ist nicht unbedingt so geil von der Terminierung her. Ne?
Könnte lustig werden. War ja schon das Supercopa-Finale, war ja auch Athletik einfach bissiger und das Glück auf der Seite gerade. Thema Pokalfinalisten oder Pokalsieger, denn es kam jetzt am Sonntag auch zum Duell des alten Pokalsiegers gegen den noch neuen Pokalsieger. Das ist jetzt noch Real Sociedad bis kommenden Samstag.
Ja, 2 Wochen Pokalsieger quasi. Ja. Ne?
Genau. Irgendwo ja. Hab mich eben schon bei der Tabelle gewundert, weil jetzt immer steht so ein P neben Real Sociedad. Ja, ja. Ach stimmt, die haben ja. Ja gut, die waren jetzt im Mestalla. Haben 2-0 geführt und dann tatsächlich noch gegen Valencia das 2-2 kassiert. Valencia, glaube ich, auch einen Elfmeter verschossen. Maxi Gomez, der ist zurück nach Verletzung
direkt. Und einen getroffen, oder? Daniel Vaz?
Daniel Vaz war es, ja. Und Paulista, Kopfball. War's.
Ja, Soler hat einen verschossen, aber Vaz hat einen gemacht.
Ach so meinst du. Ja. Was hat einen gemacht, ja. Wer hat einen gemacht? Daniel Vaz, ja. Ja, der hat einen gemacht. Da dann irgendwo ein bisschen glücklicher Punktgewinn für Valencia, aber da natürlich auch nochmal kleines Lebenszeichen von Valencia und Real Sociedad, ja, dadurch jetzt der Patzer. Deswegen könnte jetzt Betis an den Basken vorbeiziehen, aber 4 Minuten regulär noch immer noch 1-1.
Versuchen aber Betis. Alles, ne, Betis. Also ja. Oblak hat... Eine Monsterszene hat er wieder rausgehext. Eine habe ich gesehen, wenn wir hier aufnehmen. Dementsprechend, wenn es so bleibt, würde ich auch wieder sagen, Oblak sei Dank. Wenn Betis spielt, was ich so mitbekomme, schon eine ziemlich ansprechende zweite Hälfte. Also die wissen, welche Chance sie haben, wie gesagt, auf Rang 5 zu springen, Europa League fix zu machen. Und ja, das ist das Bittere für Real Sociedad übrigens, ne? Die den Pokal gewonnen haben, aber noch die letzte Edition dementsprechend keinen Europa League Startplatz dazu haben. Sie haben ja darauf verzichtet, eben um das Finale ewig verschieben zu können.
Für Fans aber auch das
ist. Genau. Ja. Dementsprechend brauchen die jeden Punkt dringend, um nächstes Jahr europäisch zu spielen.
Dadurch war jetzt Granada vergangene Saison in der aktuellen Saison immerhin in der Europa League dabei, weil der 7. Platz dadurch frei wurde. Auch wenn ihr Märchen wahrscheinlich bald vorbei ist. Gab ja nackte Tatsachen gegen United, aber eben auch einen abgeklärten 2-0-Sieg.
Was nackte Tatsachen? Ach so, ja.
Ja, der Flitzer.
Hat ein bisschen gedauert, ja.
Hattest du gelesen, wie der ins Stadion kam?
Er hat ganz früh ging er rein und hat dann sich unter einer Plane stundenlang versteckt
oder 14 so? Stunden.
Ja, und kalt ist dem nicht, oder was? Oder war der da noch angezogen? Ich hoffe, der war noch angezogen, ne?
Das nehme ich jetzt mal an.
Ansonsten wäre das ich habe ein Video gesehen, wie er auf der Sierra Nevada nackend inmitten des Schnees umherwanderte, ja. Weil er wohl ein stadtbekannter Nudist und Flitzer ist.
Flitzer, ja. Oscar, wie hieß er?
Was die Leute so machen für ein bisschen Fame scheinbar, ne?
Olmo Garcia, so heißt er. Ja, danke, RTL.de.
So, jetzt gibt es einen Konter von Betis. Mach hier The Zone an. 3-1, komm. Theos, ich bin dir ein bisschen voraus, aber nicht zu früh. Och, Junge. Tejo viel zu früh gespielt. Ja, es war schwach.
Hm, 2 Minuten noch. Bleibt's dabei, dann bleibt Atletico Tabellenführer mit 67 Punkten vor Real 66, vor Barca 65. Also natürlich weiter Atletico die Meisterschaft in der eigenen Hand, aber dazu müssen sie auch noch Barca schlagen. Dazu geht's demnächst gegen Huesca, die sind ganz gut drauf. Athletic, Eibar, Elche, dann Barca und die letzten Spieltage dann gegen Real Sociedad, Osasuna und Valladolid. Osasuna jetzt mehr oder weniger gerettet. Wieder gewonnen, Valladolid könnte da noch
Big Points in Villarreal 2-1 gewonnen. Das sind drei Big Points.
Drei Big Points. Ja, also da, ich muss ja jetzt bei meiner These, bei meiner Prognose bleiben. Wer den Klassiko gewinnt, der wird Meister.
Scheiße,
also
echt? Oh wird Mann, schon ey.
Irgendwie, ja, Real Madrid noch rocken.
Übrigens, aber das war ja, bitte? Dadurch, dass es so eng ist, richtig bitter für Barca natürlich direkt der Vergleich verloren, ne? Also das ist auch wird auch ein bisschen unter den Tisch oder man vergisst das gerne, nicht nur klar an Barca jetzt vorbeigekommen in der Tabelle, aber eben bei Punktgleichheit Real Madrid vorne. Das ist essentiell, wenn nach wie vor in so einem engen Titelrennen.
Das hat Real gegen Barca gewonnen und auch gegen Atletico, deswegen waren sie ja jetzt noch.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Mit 66 Punkten jeweils
vor Atletico.
Ein Sieg, ein Unentschieden im Derby. Das ist schon wichtig,
diese Top-Spiel auch. Da kannst Joker. Du
auch mal gegen Cadiz verlieren.
Ja, solltest du nicht, aber zwei Joker in der Hinterhand auf jeden Fall, ja.
Spannend ja auch, als Real Madrid das letzte Mal Klassico gewonnen und dann Barca in der Tabelle überholt hat. Das war ja dieser Klassico im Bernabeu, 2-0-Sieg. Da eben Tabellenführung von Barca weggeschnappt. Aber Woche später gab es diese Niederlage gegen Betis. Also da sind die Blancos jetzt gewarnt, dass sie gegen Getafe am Sonntag da ein bisschen
Achtung, vorsichtiger Atletico sind. Kommt.
Ja.
Ui, bravo! Ui. Da wäre mein Tipp beinahe noch aufgegangen. Ja, 5 Minuten sind es noch.
Puls wieder da. Jan Platte schreit auch. Okay. Ankel wieder verschossen. Oh, Correa ist aber auch zwischen Pech
kein und Unvermögen.
Nee, kein Abseits. Was der Correa jetzt schon verschossen hat gegen Levante, Real, dann war jetzt zuletzt nochmal Sevilla.
Ach, gute Parade von Bravo. Und dann genau da, wo keiner, wo Betico steht, ne? Wo Emerson steht.
Glück gehabt,
Betis. Oh, das ist eine schlechte Flanke. Komm, hau weg. Nein. Uiuiui. Abseits, Schiedsrichter. Alright. Das ist echt ein Partidasso hier Sonntagabend. Ja. Weil beide eben wissen, Punkt ist uns zu wenig. Wir brauchen einen Sieg. Das ist echt endlich mal wieder ein schönes Spiel mit offenem Visier, wie eben am Samstag auch beim Klassiker. Gibt ja nicht so viele Spiele in der Liga, die so ablaufen oder so sind, ne? Von daher, wir freuen uns ja immer über ein paar hitzige, spannende Spiele.
Ja. Ich wollte gerade Getafe ansprechen, die haben gegen Cadiz 0-1 verloren. Ja,
jetzt eine Überleitung zu Getafe. Wer spannende, torreiche Spiele will, der braucht kein Getafe-Spiel schauen. Auch nächste Woche.
Spannend, aber Sonntag gegen Real. Und die haben ja schon Barca bezwungen, dreckig 1-0 in der Hinrunde.
Ja,
also,
komm.
Vorsicht, Real. Wenn jetzt auch noch Lucas Vazquez ist verletzt, mal Valverde, mal gucken, wann auch Varane endlich die negativen Testergebnisse hervorbringt, wann Carvajal wieder fit wird. Nacho und Casemiro sind gesperrt am Sonntag, also da könntest du schon auch mal wieder auf Unentschieden tippen oder so.
Ja, Alter, nee, kann ich nicht. Dafür ist Getafe zu schwach. Getafe. Ja, natürlich, bei Real wirst du, so wie man die Mannschaft kennt, ein Spannungsabfall kommen, denke ich mal. Das ist ja fast schon unerlässlich, denn drei solche Spiele, ne? drei Monsterspiele in einer Woche, da bist du auf 130% Anschlag, aber dann muss das ein bisschen abfallen. Vor allem, wenn du dir denkst, eher nicht so guter Gegner.
Da es ist ja auch wieder eine Mannschaft, die nicht wie Liverpool oder Barca den Ball will, sondern die einfach sich hinten reinstellt, wo es dann schon daher wieder schwieriger wird.
Das könnte so ein bisschen wie in Elche werden, wo du ja auch denkst, ja, eigentlich läuft ja alles locker, Real geht in Führung und dann plötzlich aus dem Nichts irgendein bescheuerter Elfmeter und dann kommst du nicht mehr in den dritten, vierten, fünften Gang zurück, in dem du eigentlich warst und irgendwie hast du ein bescheuertes Unentschieden. Also das grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, aber Getafe ist halt dermaßen schwach in diesem Jahr. Ja, aber bei denen weißt du halt auch wieder, die werden halt jetzt schon auf 0-0 spielen, ne? Die sind jetzt schon drauf mental drauf eingestellt, irgendwie 0-0 mitnehmen und die Bälle raushauen und Schauspielern und Zeitspiel etc. Ja. Also viel Spaß. 4
Punkte haben die noch Vorsprung auf die Abstiegszone, also die müssten
auch mal wieder
gewinnen.
Ja. Guter Einwand, Guter Einwand.
Ich glaube, Real hat sich da schon in den letzten Jahren eher besser angestellt gegen Getafe. Also das sollte schon trotz erneut vieler Ausfälle zu schaffen sein.
Ja, denke
ich. So, letzte Minute bricht langsam an. Hier nochmal die Top-Chance. Ja, gut. Barca ist zurück, aber eben auch Bravo.
Was hat man noch für, wenn wir schon im Tabellenkeller sind, Eibar, bittere 0-1-Niederlage. Die sind richtig gefährdet, mehr als gefährdet, Tabellenletzter. Du tippst sie ja seit, ich glaube, 2 Jahren als Absteiger. Ja. Es sieht wirklich so aus, als würde es die kleinen Basken dieses Jahr erwischen. Real Valladolid auch richtig bittere 1-2-Niederlage gegen Granada. Oder Granada, ich weiß gar nicht, nach wie vor nicht, wie man sie... Ui, Riesenchance, Atletico! Was macht denn ihr?
Weg! Oh, wie schießt der denn?
Aber ganz ehrlich, das Finishing von Atletico auch, ne?
Die 20.
Und wieder Correa gebottelt.
Erst Correa.
Muss ich fast ein bisschen Jan Platte Kommentar anmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das im Podcast macht. Ich höre ja die ganze Zeit ohne Kommentar. Also abseits, oder? Strittig. Aber hier. Vitolo, ganz ehrlich, ja. Junge, den hättest doch du mit deinem dritten Rum Cola noch aufs Tor bekommen, ja?
Frale. Ballzieher mit links.
Starkes Torwartspiel von Bravo, muss man auch sagen, ne? Schön rausgekommen.
Ei, Vitolo.
Aber hinten raus hätte Atletico echt noch gewinnen können. Jetzt muss er aber abpfeifen. 95, Schiedsrichter pfeift ab. Ja. Auch wenn dann der Kern seinen Tipp richtig hat.
Ja,
ich war ja auch
dann geht der Spieltag mit 5-1 an mich.
5-1? Boah, ich bottle, ey. Ja, ich war ja auch auf Unentschieden gepolt, aber ich wusste oder spürte, du wirst Unentschieden tippen und deswegen dachte ich mir, dann tippe ich anders. Außerdem irgendwann, jetzt ist Schluss.
C'est ça.
Irgendwann dachte ich, habe ich ja auch im Klassiko Vorschau-Podcast gesagt, irgendwann müssen die ja wieder gewinnen. Das kann ja nicht sein, dass die weiter hier Punkte lassen, aber es ist wieder so.
Das ist wieder so.
So, wir aktualisieren die Tabelle. Atletico 67, Real 66, jo. Barca 65. High Liga mit 17 Ausrufezeichen, ne?
Ja, und Real Madrid wird Meister.
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Ja, bei der These muss ich jetzt bleiben, nach den Erfolgen. Ja, ich hatte die Tipps erwähnt. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für mich. 5-1 ging
nicht. Noch Spieltag ist nicht rum, Montagabend, Celta gegen Sevilla. Was haben wir? Wow. Oder haben wir das Gleiche?
Du hast unentschieden, ich habe 1-0 Sevilla
getippt. Oh Mann, ich bin auch nicht so.
Das macht es jetzt zu 135 zu 128, führst du nur noch.
Ich will kein Atletico bauen, ja. Ich war ja auch mit 10 vorne oder 11, ne?
Oh Mann. Ja, es waren 11 vorm Spieltag, genau.
Uiuiui.
Wollen wir noch schnell Champions League-Tipps raushauen?
Ja, müssen wir.
Ja,
Real kommt weiter.
Ja, Real kommt weiter, wird aber, glaube ich, nur auf den Unentschieden hinauslaufen.
2-2. Nur, wie schlimm.
Ja, schrecklich, ich weiß. Ich glaube, Bayern wird gewinnen, aber es wird vielleicht nicht reichen. Also, vielleicht gewinnt Bayern 2-1 in Paris, aber die lacken sich wieder weiter, ähnlich wie gegen Barca, dass sie nicht so hundertprozentig konzentriert sind. 2-1 Sieg Bayern.
Finde ich schwer zu tippen, weil PSG so eine launische Mannschaft ist. Ich habe es ja schon im letzten Podcast vor den Viertelfinals gesagt, PSG brutal stark gegen Barca im Hinspiel und im Rückspiel hätten sie ja 4-0 1-4 kassieren müssen. Da waren sie ja überhaupt nicht auf dem Platz. Und deswegen ist es ziemlich schwer einzuschätzen, welches Paris man da bekommt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Paris da offensiv über Bayern hinwegfegt, weil die Bayern müssen natürlich sehr offensiv spielen. Dementsprechend Mbappé, Neymar können da kontern und Di Maria ohne Ende. Könnte mir vorstellen, dass sie da Bayern direkt über Gegenstöße erwischen. Aber du kannst dir auch genauso gut vorstellen, dass Bayern die irgendwie 3-1 wegschießt, ne, oder so. Also finde ich sehr, sehr schwer zu tippen. Aber natürlich, das Ergebnis spricht klar für Paris. Ein 3-2 auswärts ist grandios. Wirklich ein grandioses Ergebnis. Und Bayern nur 1-1 gegen Union jetzt. Viele Verletzte. Lewandowski fehlt ihnen brutal. Hinten ist Boateng ein bisschen angeschlagen gerade.
Mach's nicht zu ausführlich. Wir
sind sorry. Also auf jeden Fall, PSG kommt weiter und Real kommt weiter. So. Was haben wir noch? Chelsea kommt weiter und City kommt auch weiter, ja.
Ja, ich sag, City gewinnt 2-0 und Chelsea auch 1-1 gegen Porto.
Ja, Tipps überlege ich mir die Woche noch, Ergebnistipps, aber wer weiterkommt, Tipps stehen.
Muy bien, muy bien. Montag, liebe Leute, habt ihr noch den Abschluss des 30. Spieltags, Celta gegen Sevilla, dann Samstag ist Pokalfinale, Sonntag dann, eigentlich der komplette fast komplette 31. Spieltag, unter anderem Atletico gegen Eibar, Getafe gegen Real Madrid. Da wird euch nicht langweilig am Sonntag. Jetzt natürlich erstmal noch Champions League angesagt. Daumen drücken, dass ja zumindest zwei Mannschaften weiterkommen in Champions und Europa League. Und für Granada sehe ich da eher schwarz. Wir nehmen dann wohl wieder am Montag, den 19. April auf, so nachmittags rum. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, liebe Zuhörer. Hast du sonst noch was, lieber Alex?
Nee, mir bleibt nur allen Blancos, dir inklusive, zum Klassikersieg zu gratulieren, wie sich das gehört. Natürlich. In dem Sinne, schauen wir mal, was die Liga noch so bringt. In den, wie viel sind es? 9 oder 8 Spieltage? 9, ne?
9.
Also 9.
200, 300, 400, 500,
600, 700, 800. 8 noch. Okay. Oh. Naja. Gut. Schauen wir mal, was da noch. Ich glaube, da geht noch einiges. Da gibt es noch. Also alle drei Mannschaften rutschen noch aus. So. Also keine wird alle Spiele gewinnen. Von daher, da wird sich noch einiges tun. Es bleibt spannend. Ja. Nichtsdestotrotz. Real Madrid
wird Meister.
Hat bessere Chancen als noch vor 2 Wochen. So.
Ja.
So kann man es zusammenfassen.
Das waren die Schlussworte. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer. Hasta la próxima.
Ciao, ciao. Servus.